Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht.
Bei Breakfast at Midnight, ein Podcast über Taylor Swift.
Von Swifties.
Für Swifties.
Mit Marleen.
Und Alex.
Herzlich willkommen, ihr Poeten.
Vor allen Dingen die, die sehr getortured werden.
Ja. Tortured kann man irgendwie so schlecht auf Deutsch übersetzen. Das heißt ja irgendwie so, wenn man es übersetzt, gefoltert.
Ja, gefoltert oder gequält.
Ja, das irgendwie hört sich tortured besser an.
Willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge von Breakfast at Midnight.
Und diese Woche ist es endlich soweit. Taylors neues Album kommt raus. Am Freitag werden wir das erste Mal Tortured Poets Department hören. Und genau, deshalb reden wir auch heute so ein bisschen über die Sachen, die jetzt so in der Woche vor dem Album vielleicht noch passieren werden, die jetzt schon passiert sind. Da müssen wir aber sagen, dass wir die Folge jetzt schon recht früh aufnehmen, weil ich diese Woche über nicht da bin. Und deshalb kann es sein, dass sich noch ein paar Sachen getan haben, seitdem wir diese Folge aufnehmen. Aber wir halten euch natürlich auch irgendwie über Social Media und natürlich auch in der nächsten Folge dann noch up to date.
Auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da werden wir auch um den Release vom Album herum sehr, sehr aktiv sein wahrscheinlich. Es ist ja auch, glaube ich, ganz besonders dieses Album, weil für viele Fans, zumindest auch von viele, die uns zuhören, ist es, glaube ich, so das erste Album, was sie so wirklich komplett miterleben, also den kompletten Album-Release miterleben und nicht erst währenddessen Fan werden. Es sind ja sehr, sehr viele dabei, die erst seit Midnights dabei sind. Die wissen noch gar nicht, wie das so ist, wenn man das Album gar nicht komplett auf einmal hören kann und schon alles darüber weiß, sondern wenn man wirklich von vornherein wirklich warten muss, bis es dann bei uns 6 Uhr morgens ist und das Album dann bei Spotify oder Apple Music oder sonst wo hochgeladen wurde. Und Marleen, bereitest du dich da irgendwie drauf vor? Wie ist es bei dir so in der Pre-Album-Release-Zeit? Hast du irgendwelche besonderen Rituale oder?
Also ich mache es meistens so, dass ich dann, wenn das Album rauskommt, um 6 Uhr morgens auch aufwache. Also ich habe es jetzt auch eigentlich fast bei allen Alben in der letzten Zeit gemacht, dass ich so am Abend vorher irgendwie auf Tumblr so poste, good night, see you on the other side. Und dann wache ich um 6 Uhr morgens oder kurz vor 6 auf, höre mir das Album an und gehe in der Zeit auch noch nicht auf Social Media, sondern ich sitze dann entweder noch im Bett oder ich stehe schon auf und habe halt Kopfhörer drin und höre erstmal das Album und lese vielleicht nebenbei auch schon die Lyrics durch und so. Und erst so nach dem ersten Hören gehe ich dann erstmal auf Social Media und gucke, was die anderen da schon so alle schreiben. Und ich bin nie so, dass ich so nach dem ersten Hören schon alles so raus habe, so alle Songs, alle Verknüpfungen und so. Ich brauche da immer so ein bisschen mehr für. Während andere dann da schon komplette Theorien aufgestellt haben, wo ich gerade das Album das erste Mal gehört habe. Und dann, genau, höre ich mir das eigentlich den ganzen Tag dann über immer wieder an, weil ich dann auch immer so ein bisschen Zeit brauche, bis ich die Songs auch auseinanderhalten kann. Und weiß, ach ja, das ist jetzt der Song. Und dann so nach so 4-5 Mal hören, hat man es ungefähr so ein bisschen schon raus und kann schon so mitsingen und so. Und wie ist es bei dir?
Also bei mir war es bis, also Reputation, so, dass ich das Album tatsächlich erst gehört habe, als ich es aufs CD hatte und mir dann auch wirklich erst auf CD dann auf meinem CD-Rekorder angehört habe. Und dann habe ich mir die Lieder immer zweimal angehört. Also einmal das Lied einfach nur so und dann einmal, während ich die Lyrics mitgelesen habe. Und das mache ich jetzt aber seit Lover einfach nicht mehr, weil es eben auch jetzt die Streaming-Dienste ja gibt und Taylors Musik auch immer bei den Streaming-Diensten drauf ist. Und normalerweise habe ich mir das Album auch immer am Release-Day gekauft, aber jetzt habe ich gesehen, dass unser Mediamarkt keine Musikabteilung mehr hat. Also ich könnte mir gar keine CD kaufen, selbst wenn ich es wollte. Deswegen mache ich es aber sehr ähnlich wie du. Ich weiß, teilweise stehe ich da nicht unbedingt um 6 Uhr auf, sondern denke mir so, okay, wenn ich eh um 7 aufstehen muss, dann schlafe ich die eine Stunde noch länger, weil ich eben genauso wie du mir die Songs erstmal einmal das Album komplett anhören muss, bevor ich dann auf Social Media gehe und gucke, wie andere so dazu stehen. Meistens lese ich auch schon die Lyrics gleich mit, während ich mir das Album anhöre. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir beide keine Native English Speaker sind. Und es ist ja doch teilweise so, dass du die Lyrics nicht sofort verstehst, einfach die Wörter an sich nicht. Und ja, so werde ich das dann auch machen. Ich denke, ich werde aber auf jeden Fall auch dieses Mal, weil es eben so aufregend ist, um 6 Uhr oder kurz vor 6 aufwachen und mir dann die Songs auch von Anfang bis hinten, also die Tracklist runter anhören. Außer, das ist jetzt natürlich so die Sache, außer wenn Taylor dann doch noch ein Musikvideo für eines der Lieder herausbringen sollte, weil dann meistens gucke ich mir dann zuerst das Musikvideo an und dann höre ich mir das ganze Album an.
Ja, genau. Also ich glaube, das wäre auch so die Reihenfolge, die Taylor dann will, weil ich weiß noch, beim Red Taylors Version Release, da hatten Fans sie gefragt, was machen wir denn als erstes, weil sie dann auch noch gleichzeitig bei Jimmy Fallon war. Oder Jimmy Kimmel, keine Ahnung. Und da hat Taylor gesagt, erst Musikvideo, dann Album und dann TV-Show. Ist natürlich so die beste Reihenfolge für sie, auch für die Klicks und so.
Genau.
Aber deshalb würde ich es auch in der Reihenfolge machen.
Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es, also Stand jetzt, ob es überhaupt ein Musikvideo geben wird oder so.
Ich denke, das wird wie bei 1989, Midnights, dass sie das so an dem Tag dann auch rausbringt, das erste Musikvideo.
Genau, bevor wir jetzt aber noch mehr so in diesen The Tortured Poets Department Countdown eingehen, wollen wir noch auf eine E-Mail antworten, die wir bekommen haben. Die Person möchte gerne anonym bleiben, aber sie hat uns drei Fragen gestellt, die wir öfters auch mal bekommen. Deswegen dachten wir, wir gehen jetzt mal darauf ein. Und zwar war die erste Frage, woher wir eigentlich immer unsere ganzen Infos haben. Zum Beispiel, welcher Surprise-Song sie gespielt hat oder wo, wann Taylor gesehen wurde. Da folgen wir einfach, glaube ich, sehr vielen Taylor-Update-Accounts, die das einfach immer posten. Und vor allen Dingen auch bei den Surprise-Songs. Also da muss man nur einmal bei Tumblr oder so sein und dann siehst sofort, oh mein Gott, sie hat I Bet You Think About Me gespielt oder so. Also das weiß man eigentlich sofort.
Genau, es gibt ja auch auf Twitter und eigentlich auf allen Plattformen ja auch Accounts, die wirklich immer alles tagesaktuell dann posten. Und teilweise gibt es ja auch schon Apps,
Genau.
zum Beispiel diese Swift Alert App, die habe ich jetzt noch nicht so lange, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob sie jetzt richtig gut ist oder eher so mittelmäßig, aber da kriegen viele Leute auch ihre Infos rüber. Da wird dann auch direkt veröffentlicht, was sie so gespielt hat und welche Kleider sie anhatte.
Genau. Und dann es war die zweite Frage, wie wir im Kontakt mit dem Fandom sind und wie wir in so WhatsApp-Gruppen reingekommen sind, woher wir solche Menschen, also andere Swifties, kennen. Ja, einfach weil wir auf Social Media aktiv sind. Das ist jetzt für uns, glaube ich, einfacher gesagt, also sehr einfach gesagt, dadurch, dass wir schon so lange dabei sind. Und die Person ist auch noch relativ jung, also ist noch nicht volljährig. Deswegen kann ich es verstehen, dass sie da vielleicht auf Social Media noch nicht so aktiv ist oder so persönlich aktiv ist. Du hast ja auch mal erzählt, Marlene, dass du auf Social Media auch einen Fake-Namen hattest, als du noch ein Teenager
Ja,
warst.
als ich so 12 war, da habe ich mich da Ashley genannt.
Genau, aber genauso WhatsApp-Gruppen habe ich damals auch über Tumblr oder Twitter gefunden. Es gibt auch relativ viele so für die Eras-Tour und so. Teilweise ist da aber sehr viel Drama. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die unbedingt so weiterempfehlen würde, so doof das jetzt auch klingt. Und vor allen Dingen auch, weil die meisten da, glaube ich, auch volljährig sind. Deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich da irgendwie noch so 13, 14, 15 bin.
Ja, gerade bei so Gruppenchats, ich würde auch sagen, die entstehen dann vielleicht auch so, wenn man auf Social Media aktiv ist. Ich würde jetzt auch sagen, wenn du jetzt so 12, 13 Jahre alt bist, dass du da auch noch nicht unbedingt viel von dir preisgeben musst. Du kannst ja einfach ein Taylor Swift-Bild haben und deine Lieblingslyrics posten oder generell einfach so Taylor Swift-Sachen und auch einfach gerne dann mal andere Fans da anschreiben. Und dann kommt man ja auch schnell in Kontakt und ja, solange man da jetzt keine privaten Details und so rausgibt, kann man sich dann ja auch auf Twitter Gruppen bilden oder so. Und da muss man sich einfach dann ja öffnen und auch Leute einfach mal anschreiben. Klar gibt es da dann Accounts, die haben 30.000 Follower und die schreiben dir dann vielleicht nicht zurück, aber die meisten sind eigentlich immer offen, um sich mit Swifties so zu
Genau,
unterhalten.
also man kann vielleicht auch mal gucken. Am besten natürlich Fans finden, die so im gleichen Alter sind, weil ich weiß selber auch von mir, wenn mir jetzt jemand schreiben würde, die 14 ist, dann würde ich da nicht so, also nicht so aktiv zurückschreiben. Ich mir denke mal, okay, such dir mal lieber Freunde in deinem eigenen Alter, auch einfach für deinen eigenen Schutz ja auch. Deswegen da vielleicht gucken. Es steht ja meistens auch im Profil, wie alt jemand ist. Oder da steht auch teilweise drin, so wenn man irgendwie über 18 ist, bitte nicht interagieren. Dass man da halt guckt, dass man Leute findet, die so im gleichen Alter sind. Vielleicht auch Leute, die im gleichen Land wohnen. Teilweise haben ja Fans dann auch so Flaggen oder sowas in ihren Account-Bios. Auf sowas vielleicht achten. Wir haben ja auch schon mal überlegt, ob wir irgendwie so ein Discord oder sowas machen sollen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit man sich auch so ein bisschen connecten kann vor den Shows oder so. Wir sind da aber noch so ein bisschen am Brainstorm, wie man das am besten machen kann oder über Instagram-Gruppenchats oder sowas, wobei ich die halt immer sehr unübersichtlich finde.
Ja, ich bin auch manchmal so, dass es mir dann auf einmal so zu
Ja.
viel wird, wenn ich auf allen Kanälen andauernd irgendwelche Nachrichten bekomme und so. Aber ich glaube, wenn man einfach so ein bisschen offen und aktiv ist und über Taylor Swift postet, dann passiert das so automatisch. Also da gibt es jetzt keine
Ja.
Formel, wie du sagen kannst, so kriege ich in 5 Schritten meine Swiftie-Freunde online. Aber da Taylor Swift ja auch gerade so das Ding ist, es gibt ja jetzt auch so bei verschiedenen Bücherläden oder so, dass die so Friendship Bracelets machen oder vielleicht ist das auch bei anderen Geschäften und so, dass einfach auch so Angebote für
Ja.
Swifties jetzt gemacht werden, wo du dann auch Leute in echt kennenlernst und da einfach immer die Augen offen halten, was es da so gibt. Weil so eine Partynacht, da können 13-Jährige ja jetzt auch noch nicht hin. Deshalb ist es auch cool, dass jetzt mit diesem Friendship Bracelets machen auch was für die jüngeren Swifties noch rausgesucht wird.
Auf jeden Fall. Und dann ist noch die letzte Frage, warum denn der Shop verschwunden ist. Weil, wenn man da draufklickt, ist nur noch alles mit der Tortured Poets Department voll. Das ist üblich so, dass Taylor in der Release-Phase von einem neuen Album eben alles vom Shop runternimmt, bis auf den neuen Merch. Da muss man mal gucken, ob sie den alten Merch überhaupt noch wieder hoch, also überhaupt noch wieder verkaufen wird oder nicht.
Ja, manchmal kommt das
Ja.
dann zu Weihnachten oder so zurück. Aber erstmal sollen alle das Neue kaufen.
Genau. Und damit kommen wir dann vielleicht auch schon zu der Frage der Woche. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht auf die Frage der Woche von letzter Woche ein, weil wir die Folge eben so früh aufnehmen und noch gar nicht so viele geantwortet haben. Aber die Frage der Woche für diese Woche ist: In welcher Reihenfolge hört ihr euch denn das neue Album an? Also fangt ihr auch chronologisch mit dem ersten Song an und hört dann komplett die Tracklist runter? Oder sagt ihr, nee, es gibt schon so einen bestimmten Song, da bin ich so interessiert daran, den zu hören, dass ich einfach mal mit Song 7 oder so anfange? Oder was habt ihr da so für eine Tradition vielleicht auch?
Also ich höre es vom ersten bis zum letzten Song und habe es auch noch nie so gemacht, dass ich so irgendeinen Song schon vorgezogen habe oder so. Außer bei Taylors Version, da höre ich natürlich erst die Vault Tracks und dann den
Genau,
Rest. Wie
bei den
machst
Taylor's
du's?
Versions mache ich das auch so, dass ich erstmal die Vault-Tracks höre und dann meine Lieblingssongs von dem Album und dann so das ganze Album runter. Aber bei den neuen Alben fange ich auch, wie gesagt, entweder wenn Taylor wirklich eine Single rausbringt, dann höre ich mir erstmal die an und gucke das Musikvideo. Und dann fange ich aber vorne beim ersten Song an und höre komplett chronologisch runter.
Genau, und wir wissen ja jetzt nicht, wie es schon ist, wenn die Folge rauskommt, aber es wurde sich ja jetzt auch so ein bisschen in den letzten Tagen darüber beschwert, oder auch eigentlich in den letzten Wochen und Monaten schon, dass Taylor das Album ja eigentlich gar nicht promotet und dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, sie hat das angekündigt und jetzt passiert irgendwie gar nichts, weil es keine Lead-Single gibt, es gibt irgendwie kaum Infos über das Album. Wie siehst du das,
Ja,
Alex?
ich finde es ganz spannend. Also es war ja eigentlich bei der Reputation-Ära ganz ähnlich. Da gab es ja auch nicht allzu viel von Taylor. Es gab aber allerdings ein paar Singles davor. Und es ist ja so ein bisschen wie bei Midnights. Wobei selbst da hatten wir die Midnights Mayhems. Also so ein bisschen was hatten wir irgendwie immer, außer jetzt bei Folklore und Evermore. Aber das war auch einfach eine Ausnahmesituation. Ich finde es ein bisschen schade. Einerseits, dass wir so gar nichts wissen. Vor allen Dingen auch würde mich halt der Sound einfach so interessieren, damit ich weiß, was ich zu erwarten habe. Es ist gar nichts, was so Taylor spezifisch ist. Billie Eilish hat nämlich jetzt auch neulich ihr neues Album angekündigt und gesagt, es wird keine Lead-Single geben. Und da habe ich mir so ein bisschen was zu durchgelesen, wie auch andere Leute dazu stehen. Und angeblich ist es so, dass viele Künstlerinnen und Künstler so Bedenken haben, wie sie das überhaupt richtig machen soll, weil teilweise die Solid-Singles einfach nicht so gut ankommen und sie das Gefühl haben, sie haben die falschen ausgewählt und deswegen sagen sie, es gibt einfach keine Lead-Single, es gibt einfach das ganze Album und dadurch baut sich natürlich auch das Interesse an dem Album noch viel mehr auf, sodass auch Leute, die vielleicht gar keine Fans von Taylor sind, sagen, okay, ich will mir das aber trotzdem mal anhören am Tag, an dem es rauskommt und sich noch keine Meinung davor bilden können durch die Lead-Singles. Und ja, ich würde mir auf jeden Fall schon eine Lead-Single wünschen und auch ein Musikvideo oder so. Aber ich finde es spannend, dass es gar nicht nur Taylor ist, die das so angeht, sondern dass es wohl allgemein in der Musikindustrie gerade so läuft. Wie ist das bei dir so?
Ja, also ich sehe das auch so. Ich hätte auch gerne eine Lead-Single, einfach weil einfach die größte Frage im Raum steht, in welche Richtung geht das Album? Ist es Folklore-mäßig? Ist es Midnight? Ist es was ganz Neues? Und das fragt man sich ja echt, also das fragen sich ja alle. Und mit einer Lead-Single hätte man wenigstens schon so ein bisschen die Richtung, in die man sich das dann so vorstellen könnte. Aber ich habe zum Beispiel auch so das Gegenteil, das war jetzt bei Giant Rooks, die haben jetzt auch natürlich nicht diesen Stellenwert, den Taylor Swift hat, aber die haben, glaube ich, irgendwie über ein Jahr schon, ich glaube jetzt insgesamt 5 Singles rausgebracht, bevor das Album rausgekommen ist, vielleicht waren es sogar 6 oder so. Und da dachte ich dann so kurz vorm Album-Release, da ist ja irgendwie kaum noch was übrig vom Album. Also das ist dann schon wieder zu viel, meiner Meinung nach. Aber ich finde so eine Single und eine Promotional-Single eigentlich immer ganz gut. Da finde ich dieses Argument, wir haben Angst, dass das nicht gut ankommt, auch schlecht, weil ihr seid die Experten, ihr seid
Eigentlich
die
schon.
Künstler und die Record-Labels. Und ich meine, Me ist jetzt vielleicht auch nicht so gut angekommen, aber deshalb ist ja jetzt Lover irgendwie nicht gefloppt oder so. Das sagen zwar viele, aber für mich ist das Album jetzt nicht gefloppt. Und also das traue ich den Künstlern schon zu, dass sie eine Lead-Single auswählen können.
Ja, das ist ganz spannend, dass du Lover erwähnst, weil da haben sich auch viele Lover als Beispiel genannt. Die haben zwar gesagt, es ist kein Flop, weil einfach von Taylor an sich nichts floppen kann, aufgrund ihres Stellenwertes und aufgrund der Swifties, aber es ist, glaube ich, schon so, dass es vielen so, die jetzt keine expliziten Swifties sind, dass das Album durch so Songs wie Me und dann noch You Need to Calm Down, dass es da so ein bisschen den falschen Eindruck gegeben hat und viele dann gesagt haben, okay, dann höre ich mir den Rest des Albums gar nicht an. Und deswegen kennen sie die viel beliebteren Songs wie Cornelia Street oder so vielleicht gar nicht, weil sie denken, okay, alle Songs klingen wie Me oder
Ja.
so.
Aber das müssen dann ja eigentlich die
Aber ja,
Experten
aber
von Anfang an wissen, welche
ich
Songs
glaube, dass sich die
laufen.
Musikindustrie einfach so verändert hat durch TikTok und so und dadurch, was eben gerade gut ankommt, dass die Expertinnen und Experten, das sind ja teilweise,
Ja.
sag ich jetzt mal so ältere Leute zum Teil, die immer noch nicht glauben, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber die halt immer noch nicht glauben, dass Social Media wirklich so einen großen Effekt hat darauf, wie sich die Industrie verändert. Und deswegen, vielleicht merken sie jetzt gerade so, okay, wir haben vielleicht doch gar keine Ahnung, was gut ankommt. Und bevor dann die gesamte Ära praktisch jetzt zerstört wird, so geben wir einfach gar keine Lead-Single raus und gucken dann. Und
Ja, es
gucken dann
kann auch
vielleicht, was
sein,
bei den
dass
Fans
das
gut
jetzt noch.
ankommt und entscheiden dann, okay, dann nehmen wir jetzt den und den Song und machen daraus ein Musikvideo und planen das nicht schon im Vorhinaus.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, manche sagen dann ja auch so, Taylor ist Taylor Swift, die braucht keine Promo. Das stimmt ja auch. Andererseits, wenn ich als Fan bis zu 5 verschiedene Versionen des Albums kaufe, finde ich schon, dann ist es ja schon fair, wenn ich wenigstens so einen ganz kleinen Einblick bekomme, wie sich das überhaupt anhören wird. Auch wenn es irgendwie nur so ein kryptisches Promo-Video ist oder so, das wird mir reichen.
Ja, jetzt kann man natürlich auch argumentieren und sagen, gar keine Promo ist ja auch Promo, weil es ja so einen gewissen Vibe auch für das Album ausmacht und auch, wie gesagt, einfach das Interesse daran einfach noch viel, viel mehr wächst, weil alle wissen wollen, wie klingt denn jetzt dieses Album. Selbst Jack wurde vor kurzem in einem Interview irgendwie gefragt und hat er sich auch sehr kryptisch dazu geäußert, wo alle denken so, hä, das ist doch, also jeder weiß doch, dass du an dem Album gearbeitet hast, warum sagst du denn nichts dazu? Aber ich glaube, Taylor hält sich ganz bewusst sehr geheim und mysteriös.
Ja, das ist auf jeden Fall alles so der Plan, dass das erst am 19.
Was
April
ich aber gesehen
rauskommt, wie
habe,
das
ist,
Album
dass
klingt.
in Warschau soll es eine riesen Werbewand praktisch geben mit dem Cover von The Tortured Poets Department drauf. Also bin ich mal gespannt, ob es auch in anderen Ländern und Städten noch sowas geben wird.
Bestimmt. Also in der USA
Ja,
mindestens. Und
London
dann
bestimmt
war ja
auch
auch bei den letzten
eben.
Alben eigentlich auch, genau.
Und was es jetzt aber gab, waren diese 5 Playlists, die Taylor gemacht hat zu den 5, sagt man das, zu den 5 Stages of Grief.
5 Stadien der
Genau, irgendwie
Trauer.
sowas. Und was daran sehr spannend war, das war ja eine Fantheorie, wo ja Fans gesagt haben, das ist gewollt von Taylor so mit den Albumfarben und auch mit den Farben der Varianten. Und Apple Music hat aber gesagt, so, nee, Taylor hat das gesehen, diese Fantheorie. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn so viele Fans das gut finden und spannend finden, dann gehe ich halt darauf ein. Das ist ja genau das, was wir auch in der Easter Egg-Folge gesagt haben, dass wir glauben, dass
Ja.
Taylor und ihr Team teilweise einfach nur die Fantheorien sehen und sagen, okay, das klingt ganz cool, das übernehmen wir jetzt einfach so.
Ja, das stimmt. Und das Lustige ist ja, dass es dann ja auch eigentlich ziemlich gut
Ja.
passt. Also von daher hat Taylor sich gedacht, okay, fair point,
Das ist
machen
auch
wir.
eigentlich ganz spannend, weil es auch halt auch wieder natürlich das Interesse einfach noch mehr weckt. Wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Playlists so ein bisschen ein. Aber gleichzeitig ist es halt auch einfach noch gute Promo für ihre schon existierenden Songs. Und Taylor hat ja auch ganz bewusst keine Songs von Reputation oder von dem Debütalbum draufgepackt, weil sie eben noch keine Taylor's Versions dafür hat. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie vielleicht Songs von anderen Künstlerinnen und Künstlern auf diese Playlists
Ja.
packt, eben damit wir wieder so einen ungefähren Ton oder so einen ungefähren Vibe bekommen, wie denn das Album klingen wird.
Genau, das hat sie ja, ich glaube, in der
Ja.
Lover Era hat sie auch mal eine Playlist mit verschiedenen anderen Künstlern gemacht. Aber klar, sie will halt auch ihre eigene Musik promoten. Und ja, sie erzählt ja, also, oder sie gibt uns ja auch schon so ein bisschen Einblick in ihre in ihr eigenes Empfinden durch diese Songwahl, was ja auch im Fandom dann ein bisschen zu Chaos geführt hat. Da können wir ja gleich nochmal genauer drauf
Genau,
eingehen.
gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Playlists an. Die erste, also sie hat ja die Playlist auch benannt nach den Songtexten, die sie ja schon veröffentlicht hat, im Zusammenhang mit den verschiedenen Varianten, die man bestellen konnte. Und die Playlist für Denial, was man ja übersetzen kann mit Leugnung oder Verleugnung, Verweigerung, heißt I Love You, It's Ruining My Life. Und Taylor hat dazu gesagt, dass das eine Playlist ist mit Songs darüber, wie das ist, wenn man so vertieft ist in die Idee über etwas, dass man eine harte Zeit hat zu realisieren, dass da ganz viele rote Flaggen oder Red Flags sind, die eben dazu führen, dass man die Wahrheit eben verleugnet und das eben nicht sieht, was dann so passiert.
Die Liste beginnt auch ganz spannend mit Lavender Haze, was ich auch sehr passend zu diesem Thema finde. Der Song kam nämlich für mich schon immer so rüber, von wegen, sie singt ja in dem Song darüber, alle wollen jetzt hier, dass ich heirate und so, ich will das gar nicht. Und da hatte man ja schon immer so ein bisschen so das Gefühl, willst du das wirklich nicht oder redest du dir jetzt ein, dass du das nicht willst? Und dass dieser Song jetzt auf dieser Playlist ist, bestätigt das ja auch noch mal so ein bisschen.
Ja, und dann ist da auch noch ein Song wie Cruel Summer oder False God Style. Style passt da, glaube ich, sehr, sehr gut dazu. Auch wenn es ja jetzt natürlich
Style passt auch
nicht,
sehr gut. Oder
genau, ist es
Auras.
natürlich nicht über Joe Alwyn, da gehen wir auch nochmal später drauf ein. Aber ich finde, von der Thematik her passen die gut. Superman ist natürlich auch ein perfektes Lied.
Superman passt auch richtig perfekt da drauf, ja.
Treacherous auch, False God, Miss Americana and the Heartbreak Prince und eben auch Lover. Und ich glaube, vor allen Dingen Lover hat im Fandom für viel Schockierung gesorgt. Marleen hat da, glaube ich, eine eigene Story zu.
Ja, ich bin da wieder so ganz knapp an einem Shitstorm dran lang gerutscht, weil ich nicht wusste, dass das Thema so heiß ist. Aber also, als ich das gesehen habe, da war mein erster Moment, ich wusste halt direkt, oh, weil klar, Lover ist so dieser der Love-Song. Wenn man sich jetzt die Lyrics mal genau anguckt, gewisse Stellen sind natürlich sehr romantisch und auch wunderschön. Gewisse Stellen deuten wirklich darauf hin, dass Taylor schon sehr unsicher war innerhalb dieser Beziehung. Also nochmal eingeordnet, der Song ist ja sehr wahrscheinlich über Joe Alwyn. Ich weiß nicht, ob sie es jemals direkt gesagt hat, aber ich glaube, sie hat es so rübergebracht, dass es auch klar
Ja.
ist, dass der Song über Joe Alwyn ist. Und mein erster Gedanke war, ja, also dass da, ich finde es richtig, dass Taylor für sich selbst ihre eigenen Songs auch so einordnet. Und ihre eigenen Songs auch jetzt rückblickend anders vielleicht empfindet, als sie sie damals empfindet hat. Oder man die auch natürlich anders lesen kann. Man kann Lover als den Love-Song sehen, aber auch als dieses rosarote Brille aufhaben. Was natürlich dann auch in diese Denial-Liste ein bisschen reinpasst. Aber mein erster Gedanke war, Swifties sind im Moment so heiß darauf, Joe Owen zu haten, ihm Sachen anzuhängen, ihre eigene Story aus dieser ganzen Beziehung und aus dieser ganzen Trennung zu schreiben, dass ich dachte, ja, also Taylor hat das Recht, den Song da für sich drauf einzuordnen, aber sie weiß, was für eine Welle an Hass das wieder auslösen kann. Und dass viele Fans jetzt Lover auch nicht mehr so unabhängig von der Beziehung der beiden sehen können und dabei jetzt so als absoluter Hasssong gegenüber Joe Owen gesehen wird. Und da dachte ich so, wollen wir jetzt wieder jetzt lass uns mal alle Joe Owen Hate Train starten und wieder irgendwelche Gerüchte rauskramen und sich wieder nur auf diese eine Sache konzentrieren, statt auf alle anderen Songs auf der Liste oder auf das neue Album oder Taylors Songwriting. Und deshalb, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh nein, jetzt wird wieder ein kleiner Jetzt gibt es wieder einen kleinen Krieg und genauso war es ja auch. Ich habe dann auch so einen leicht scherzhaften Post gemacht und wurde überflutet mit: Taylor darf machen, was sie will. Warum sprichst du Taylor ihre Gefühle
ab? Ja, dabei
ab?
Hast so, ja, du hast ja einfach nur gesagt, irgendwas von wegen, für mich wird Lover immer ein Love-Song sein, egal was Taylor sagt. Was ja vollkommen okay ist. Das ist ja, und es war ja genauso, als auch bekannt wurde, dass Taylor und Joe Schluss gemacht haben, dass auch viele Fans meinten, sie können jetzt nie wieder Reputation und Lover und so hören. Und ich mir denke, die Songs sind doch das, was du selber daraus machst. So, wenn man nach der Logik gehen würde, könnte man ja auch die ganzen Songs vom Debütalbum bis Reputation gar nicht hören. Oder auch so Songs wie eben auch Wildest Dreams und This Love und sowas. Oder You Are In Love, weil die Beziehungen ja alle zu Ende gegangen sind. Also nach der Logik, das finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Und ich fand es auch so für mich, ich habe einen Hot Take, zu dem kommen wir vielleicht später noch. Ein Hot Take ist, dass Lover das Album an sich nie so ein super fröhliches und super glückliches Album, Love, also ein Liebesalbum war. Aber ich finde, klar kann man sich die Songtexte von dem Songlover angucken und sagen, hey, das ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Oder man kann sagen, okay, man sieht da schon eben, dass da Taylor auch so einige Unsicherheiten hatte. Zum Beispiel der Songtext in der zweiten Strophe, wo sie singt, and I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you, da wusste man schon so ein bisschen, okay, da ist Taylor vielleicht so ein bisschen auch eifersüchtig und sowas oder hat auch so gewisse Unsicherheiten vielleicht auch berechtigt. Aber ich finde es halt auch extrem, dass jetzt zum Beispiel die Zeile We could leave the Christmas lights up till January, dass das jetzt wieder schon wieder so gedreht wurde, dass das ja heißt, dass die Lichter eben bis Januar noch hingen, weil Joe keine Zeit hatte, sie runterzunehmen, weil er irgendwie ständig rumgereist, also sowas. Ja. Also das finde ich halt so ein bisschen...
Oder at every table, genau. I save you a seat, weil er ja nie da war.
Genau, das finde ich so ein bisschen schade. Und ja, also da kommen wir auch nochmal dann zum Schluss, wenn wir alle Playlist durchhaben, noch mal ein bisschen zu. Aber ich finde es eben schade, wie Fans auch eben so diese Geschichte so komplett umschreiben, bevor wir überhaupt The Tortured Poets Department haben. Wir haben ja die ganze Wahrheit noch gar nicht. Und selbst wenn wir das Album haben, ist es immer noch so, dass Songtexte vor Gericht ja kein Value haben. Also es sind ja einfach nur Songtexte, es ist ja keine Wahrheit. Taylor ist Songwriterin, sie ist keine Journalistin. Deswegen muss sie auch gar nicht die Wahrheit schreiben. Sie hat ja auch schon gesagt, zum Beispiel bei Shake It Off, dass sie den Songtext They say I stay out too late oder sowas, dass sich das nur ausgedacht hat, weil es einfach gut klingt und nicht, weil Leute wirklich gesagt haben, Taylor Swift verbringt zu viel Zeit irgendwie draußen oder sowas. Und das muss man halt immer so im Kopf behalten, wenn man sich so Songtexte durchliest und wenn man damit auch interagiert.
Ja, absolut. Aber wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Playlist und sprechen aber später nochmal über dieses Thema. Denn was vielleicht auch bei uns gerade schon so ein bisschen durchgekommen ist, ist Anger, also die Wut. Das ist die zweite Stage und in diesem Fall dann die Playlist You Don't Get to Tell Me About Sad.
Genau, und Taylor hat gesagt, dass diese Songs alle eine Sache gemeinsam haben, und zwar, dass Taylor sie geschrieben hat, während sie eben selbst wütend war und dass sie über die Jahre gelernt hat, dass Wut sich in verschiedenen Formen manifestieren kann und dass aber die gesündeste Art und Weise ist, dass sie eben darüber schreibt und dass ihr das eben hilft, damit abzuschließen.
Und hier sind ja jetzt auch Songs drauf, die mit dem Thema Liebe und Beziehung direkt gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel als erstes direkt Vigilante Shit, was ja auch so ein bisschen wie diese Scooter Braun-Geschichte aufbringt, oder auch Mad Bad Woman, Blood, genau. Bad Blood.
Aber eben auch so Songs wie Would've, Could've, Should've, Exile, Illicit Affairs,
The Moment I Knew,
Babe, genau. Dear John, Better Than Revenge. Also ja, es sind halt einfach Songs, die eher so ein bisschen wütend sind, die Taylor geschrieben hat, während so die Hauptmotivation wahrscheinlich einfach wirklich Wut waren. Auch wenn einige Songs, es ist ja nicht nur Wut, zum Beispiel so Songs wie You're Not Sorry, For and Always, da ist ja auch noch eine Traurigkeit mit drin und sowas.
Genau. Oder We Are Never Ever Getting Back Together hört sich ja jetzt gar nicht wütend an, aber es ist so ein bisschen passiv-aggressiv. Genau.
Kommen wir jetzt zur nächsten Playlist, nämlich Am I Allowed to Cry, was für die Stufe des Bargaining steht, was auf Deutsch so viel übersetzt heißt wie verhandeln, feilschen, handeln. Und Taylor sagt eben dazu, dass diese Playlist uns als Hörer eben durch Songs mitnimmt, die sie geschrieben hat, während sie eben in dieser verhandelnden Phase war, wo sie eben versucht hat, mit sich selber Deals abzuschließen oder sich eben versucht hat, selbst zu überzeugen, dass sie Sachen verändern kann, dass sie Sachen mit jemandem besser machen kann und dass sie aber so verzweifelt ist, weil sie sich selber nicht eingestehen kann, dass die Sachen einfach nicht so enden werden, wie sie sich das erhofft. Und das wird ja dann auch zu Verzweiflung.
Genau, und da sind dann Songs wie The Great War, This Is Me Trying, Afterglow.
Aber auch sowas wie Peace, was ein bisschen wehtut natürlich. Weil man das natürlich nicht als diesen Song wahrgenommen hat. Also für mich war Peace somit der größte Love-Song eigentlich. Aber wenn man drüber nachdenkt, sowas, Can It Be Enough If I Could Never Give You Peace, ist ja schon, dass Taylor wirklich anspricht, so kann ich, also kann es überhaupt jemals genug sein und so.
Ich frage mich echt, ob es rückblickend überhaupt einen Joe Alwyn-Song gibt, der nicht so ein bisschen diese Angst, jemanden zu verlieren oder nicht genug zu sein oder zu viel zu sein, in sich trägt. Vielleicht Paper Rains.
Ja, oder auch London Boy. Nee, aber so ja, jetzt von den ernsten Songs. Ja, vielleicht
von diesen romantischen Invisible String Songs
vielleicht so. Noch.
Stimmt.
Und das haben auch viele Fans einfach schon seit der Lover-Ära gesagt, sodass die Beziehung halt viel mit Angst und Unsicherheit von Taylors Seite auch verbunden ist. Und dann wurden aber also Fans, die sowas gesagt haben, als immer sofort irgendwie auch attackiert, so von wegen, du willst einfach nur nicht, dass Taylor glücklich ist und sowas. Dabei.
Ja, und die Fans, die damals attackiert haben, sind jetzt die, die sagen, das ist alles in den Lyrics, so ja, das war alles immer da, aber das, also das Beste daran finde ich, dass die Leute, die jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal Joe Owen verteidigen, in ganz großen Anführungszeichen, ja auch nicht wollen, dass sie wieder zusammenkommen oder so. Es ist ja eher so ein bisschen vernünftiger.
Ja, ne? Und es ist halt auch einfach so ein bisschen so, das haben wir, glaube ich, schon öfters erwähnt, aber für uns war das früher so ganz, ganz schlimm, dass die Medien immer so viel darüber gesprochen haben, so welcher Song ist jetzt über welchen Typen und sowas und Taylor nur darauf reduziert haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass Fans selber das auch machen und dadurch natürlich auch die Medien dann wieder mehr darauf eingehen, weil sie eben merken, dass das gut ankommt. Und das ist halt so, wo ist da noch der Platz für den Fokus auf Taylors Skills, für die Kunst an sich des Songwritings und sowas.
Und da haben die Fans und Taylor ja auch echt lange für gekämpft, dass es nicht immer nur darum geht. Und dass jetzt das Fandom so selber sich nur darauf konzentriert, ist halt so ein richtiger Schritt zurück.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass Taylor selber ja auch so ein bisschen da hineinspielt, indem sie eben diese Playlist macht und so. Ja, also man darf sie,
das meinte ja, ich mittlerweile.
Darf man sie, glaube ich, nicht so herausnehmen, weil sie eben auch weiß, dass es eben gut ankommt. Und weil eben alle wissen wollen, was hat Joe Alwyn gemacht, wenn Taylor jetzt sagen würde, das Album, da geht es eigentlich eher um mich und wie ich halt gewachsen bin oder was ich über mich selber gelernt habe, dann wäre das für viele gar nicht mehr so interessant, weil alle wollen nur den Tee haben, alle wollen nur, dass Taylor irgendwie spillt und dass Taylor irgendwie jetzt alles erzählt und so.
Ja, das ist ziemlich deprimierend, genauso wie der nächste Step in unseren 5 Stages of Grief, das ist die Depression oder Depression und das ist Old Habits Die Screaming.
Genau, und da geht es eben um das Thema der Depression, jetzt gar nicht so zwingend nur die Krankheit, sondern einfach dieses Gefühl, dieses deprimierend sein, dieses Gefühl, das man in Taylors Musik eben hört und darüber, dass sie eben sehr traurig und auch alleine oder auch hoffnungslos ist, während sie diese Songs geschrieben hat.
An erster Stelle einer ihrer traurigsten Songs meiner Meinung nach, Bigger Than the Whole Sky.
Genau, aber auch so Songs wie You're Losing Me, My Tears Ricochet, Hoax, Epiphany, Champagne Problems, Right Where You Left Me,
All Too
Nothing
Well.
New. Also ich glaube, das ist vielleicht so mit
sehr eindeutig
meine Lieblingsplaylist, gar nicht zwingend unbedingt meine Lieblingssongs, aber meine Lieblingsplaylist, weil ich finde, dass die Thematik so komplett so einen roten Faden durch sich zieht.
Das stimmt.
Und die letzte Playlist ist I Can Do It With A Broken Heart, was für die Stufe der Acceptance, also des Akzeptierens steht. Und hier sagt Taylor, dass es endlich eben dieses Akzeptieren ist und dass Taylor endlich weitermachen kann, einen Schritt nach vorne gehen kann von einem Verlust oder von einer Trennung. Und dass diese Songs eben etwas repräsentieren, nämlich diesen Raum für Gutes in ihrem Leben und diese Wahl zu haben, dass man, wenn man etwas verliert, dann gewinnt man aber gleichzeitig auch was.
Genau, life going on. Und sehr schön an erster Stelle der Playlist ist You're on Your Own, Kid. Das ist ja so
ja, die Hymne. Dann aber auch Midnight Rain, The One, was ich spannend finde, weil es irgendwie gar nicht so im ersten Moment gar nicht so dazu passt.
The One könnte auch in die Depression passen, aber irgendwie.
Es ist halt, so The One ist ja sehr rückblickend und dementsprechend macht das schon Sinn. Ja, oder auch August.
So ein bisschen so, es war schön, es sollte nicht so sein, aber ich werde immer schön zurückblicken.
Genau, ich finde auch Long Story Short passt sehr gut dazu. Closure, Happiness natürlich, It's Time to Go, Daylight, Clean natürlich. Ja. Auch Innocent, also sehr spannend. Auch eine meiner Lieblingsplaylists, würde ich sagen.
Absolut.
Und jetzt kommen wir dazu, also wenn ich sage, ich will Joe Alwyn persönlich gar nicht verteidigen, weil Joe Alwyn an sich als Person mir relativ egal ist. Ich war schon, als Taylor mit ihm zusammen war, war ich kein Fan von ihm. Ich finde es immer noch komisch, wenn Leute sagen, ich bin jetzt auch Fan von Taylors Freund, obwohl man davor noch gar nichts von ihm gehört hat. Also klar, wenn es jetzt ein Schauspieler oder so wäre, den ich schon davor mögen würde, dann würde mich das natürlich freuen, wenn Taylor jetzt mit ihm zusammen wäre. Aber so bin ich halt eher so, okay, interesting. Ich habe ja Joe auch gesehen bei meinem Reputation-Konzert in Manchester. Da war er hinter mir im VIP-Tent. Und es war halt so, okay, cool. Und dann habe ich halt wieder nach vorne zu Taylor geguckt. Also für mich war das nie so, ich sage, ich muss diesen Mann jetzt mögen. Genauso wie ich jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis habe, ihn persönlich zu verteidigen, sondern eher, mir geht es eher um das Prinzip. Und darum, dass Fans halt einerseits sagen, diese ganzen Blind-Items, die von so Seiten wie De Moi und sowas gepostet werden, dass man denen gar nicht vertrauen kann und dass Taylor über Tree Payne selbst ja gesagt hat, hey, die können extrem verletzend sein und sowas, dass die jetzt aber so wie so Gospel angenommen werden und weil De Moi sagt, dass Joe Alwyn irgendwie eine Geburtstagsparty für seine Kollegin geschmissen hat, zu der Taylor nicht eingeladen war, deswegen müssen wir das jetzt glauben. Das finde ich sehr fragwürdig und sehr schade.
Ja, also mir geht es da auch nicht um Joe Alwyn. Wie gesagt, der ist mir auch egal und ich habe, glaube ich, vor 5 oder 10 Folgen schon einmal gesagt, können wir den jetzt mal einfach so vergessen, so life goes on für beide. Aber es geht mir halt auch wirklich um dieses Prinzip, dass auch teilweise irgendwelche Sources gesucht werden oder irgendwelche Gründe oder uralte Instagram-Posts oder was auch immer, um auch wirklich Sachen zu sagen, wo ich auch sagen würde, ich bin jetzt kein Jurist, aber du darfst nicht einfach rumlaufen und sagen, diese Person hat diese Person schlecht behandelt zu einem Grad, wo es wirklich schon wirklich rechtlich Probleme gibt, weil das könnte dann auch rechtlich Probleme geben, wenn du einfach Falschinformationen über Personen im Internet verbreitest. Ja,
ich habe einen Tweet gesehen, da hat eine Person auch mit einem öffentlichen Profil, also so ein ganz normales Profil, wo auch der Name drin steht und sowas geschrieben, dass sie, wenn sie Joe Alwyn irgendwie in der Tube in London sehen würde, dass sie ihn erstechen würde. Wo ich mir denke, das kann sehr, sehr einfach dazu führen, dass man in Zukunft vielleicht keinen Job findet oder sonstiges. Also das, ich weiß gar nicht, ob sich da Leute bewusst sind, was sie da eigentlich genau von sich geben.
Ja, oder auch so Sachen zu sagen wie, er war abusive oder er,
ja, ich finde dadurch vor allen Dingen das, ist was, was mich so stört, weil ich glaube, viele sind sich gar nicht darüber bewusst, dass wenn sie so Sachen in die Welt hinausschreien, für die man gar keinen Beweis hat, das macht es für wirkliche Opfer nur noch schwieriger, ernst genommen zu werden.
Genau, ja.
Also wenn Taylor jetzt...
Und es heißt ja immer, glaube dem Opfer. Aber das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, wenn sowas gemacht wird. Und Taylor selbst hat solche Sachen ja auch nie geäußert. Es ist ja nicht so, dass Taylor gesagt hat, hey, diese Person hat mich schlecht behandelt, hat das und das gemacht. Das wird ja aus Sachen rausgelesen, die nicht existieren.
Genau, dann wird...
Und das ist für mich absolut.
Dann werden zum Beispiel auch von, das haben wir auch, glaube ich, auch schon mal angesprochen, von großen TikTok-Swifties, Videos, die KI generiert worden sind, verbreitet, als wären sie wahr. Und das finde ich einfach sehr fragwürdig. Und ich weiß nicht, man würde es doch genauso schlimm finden, wenn sowas über Taylor gemacht werden würde. Und da muss man sich einfach immer mal so ein bisschen hinsetzen und sagen, okay, sollte ich vielleicht rausgehen und mal ein bisschen Gras berühren, vielleicht mal ein bisschen tief einatmen. Und dann vielleicht einfach mal einer Freundin darüber schreiben und sagen, ich hasse Joe Alwyn, das kann man ja privat alles machen. Also wenn man sich privat äußert, sagt man ja auch so, boah, ich hasse diesen Typen. Aber das öffentlich dann zu machen und sagen, ich bringe ihn um oder sowas, wäre ich sehr vorsichtig mit.
Schwierig, ja. Und somit lenkt man ja auch nur mehr Aufmerksamkeit auf ihn. Also ihr denkt, ihr macht da jetzt den geilsten Take, weil ihr schreibt, Joe Owen ist jobless und hat in einem Joghurt-Shop gearbeitet. Was mich für mich jetzt auch nicht so unbedingt ein Grund ist, jemanden so zu haten. Weil
ja, es ist halt,
wie viele Leute haben arbeiten bei McDonald's oder so, sind das jetzt, sind die nicht wert, geliebt zu werden?
Ja.
Sind die irgendwie Menschen?
Vor allen Dingen ist es auch doch das Gleiche, wofür Fans ihn gelobt haben. Es ist so cool, dass er, obwohl er aus einer wohlhabenden Familie kommt, trotzdem noch gesagt hat, ich arbeite in einem Joghurt-Shop für Mindestlohn oder sowas. Und jetzt wird es halt hingestellt, als wäre irgendwie so eine arme Kirchenmaus oder sowas. Was halt, es stimmt halt auch so einfach nicht. Also und
nee, also das.
Und das Ding ist halt auch, wenn man, das Schlimmste, was ihm ja passieren könnte, wäre, dass er keine Jobs mehr bekommt und dass er keine Aufmerksamkeit mehr bekommt als Schauspieler. Und dadurch, dass man ihn aber ständig irgendwie erwähnt, werden natürlich auch ständig irgendwelche Artikel über ihn geschrieben und dadurch werden ja auch die Produktionsfirmen auf ihn aufmerksam, weil sie sagen, okay, wir casten den jetzt einfach nur, weil wir wissen, wir kriegen dafür sehr, sehr viel Aufmerksamkeit.
Und Swifties werden sich es dann ja auch anschauen, weil die ja jetzt auch alle wieder Conversations with Friends nochmal gucken, weil da ja angeblich eine Szene ist, wo er irgendwie was sagt und dann habe ich auch ganz viele Tweets gesehen, ich habe das jetzt weitergeguckt und der ist ja so schlecht. Ja, du hast trotzdem die Serie geguckt. Danke für deine Reichweite.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen auch, denke ich mir, denken die, dass die Produktionsfirmen, dass die Direktoren und so alle, die da auch im Postcut arbeiten, dass die so dumm sind, dass sie da irgendwie eine Szene, in der Joe aus Versehen den Namen von der Schauspielerin sagt und nicht von von dem Charakter, dass die so dumm sind, dass die das nicht merken, aber Swifties scheinbar schon. Also das ist, ich freue mich einfach, wenn das Album raus ist und wir dann zumindest so ein bisschen mehr Klarheit haben. Wie gesagt, Taylors Worte sind ja auch nur, also auch nur von ihrer Seite aus und es ist auch nicht unbedingt zwingend 100% die Wahrheit, sondern sie hat natürlich auch künstlerische Freiheit.
Absolut.
Aber
absolut,
dass wir zumindest so ein bisschen wissen.
Sie hat auch das Recht, ihre auf eigenen Erfahrungen umzuwandeln und darüber zu sprechen und so. Aber dann liegt halt einerseits die Verantwortung bei ihr, wie weit sie da jetzt reinspielen will, eben mit so Sachen wie Lover auf diese Playlist packen. Kann jeder machen, aber man weiß halt, wie die Swifties sind. Aber andererseits hat sie jetzt natürlich auch nicht zu verantworten, dass Leute da solche Sachen rauskramen und einfach nicht darüber hinwegkommen, dass sie sich jetzt getrennt haben und dass sie irgendwie ihre komplette Persönlichkeit machen müssen, dass sie ihn jetzt hassen.
Ja, und das Ding ist, Ariana Grande hat ja, als ihr neues Album rausgekommen ist, so eine Insta-Story gemacht, so von wegen so, hey, attackiert bitte keine Leute irgendwie nur wegen dem Album und so. Ich möchte das nicht. Sowas könnte Taylor auch machen. Ich denke aber, ob es dann nicht der Streisand-Effekt wäre, dass dann Swifties nicht noch eher darauf aufmerksam werden würden. Ich glaube, das hat sie einfach vielleicht auch so versäumt, allgemein schon viel früher zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass ihr Leute attackiert, auch wenn ich schlecht über sie in meinen Songs singe. Also das, ich glaube, jetzt ist auch schon the point of no return. Also ich glaube, selbst wenn die was sagen würde, Swifties würden nicht aufhören.
Also ich glaube, das Machtgefüge war ja auch einfach früher anders. Als so eine 19-jährige Taylor über einen über 30-jährigen John Mayer sich öffentlich beschwert hat und dann so ein paar Fans, den dann da vielleicht online attackiert haben, auch schon nicht nice von den Fans, aber da schaut man jetzt drüber hinweg. Aber jetzt ist ja nochmal ein ganz anderes Gefüge. Jetzt ist ja Taylor Swift wesentlich, wesentlich größer als Joe Alwyn. Und die waren jetzt auch nicht nur so 3 Monate zusammen, sondern 6 Jahre. Und dann finde ich, ist da einfach ein ganz anderes Gefüge als damals, wenn da irgendwie so ein Disney-Krieg zwischen Taylor Swift und Joe Jonas war oder das was stimmt. auch immer. Also man sollte diese ganzen Leute nicht haten. Aber es ist nochmal was anderes, als Taylor selber so, 18 war.
Auf jeden Fall.
Und nicht der größte Star der Welt.
Genau. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das Album wird. Ich glaube, ich werde auch sehr explizit herausfiltern, mit welcher Art von Content ich interagieren werde und mit welchen nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mir dann vielleicht so auf Reddit und so Posts in den ersten 2 Wochen nach dem Album-Release durchlesen werde oder ob ich sage, hey, ich bilde mir meine eigene Meinung und beziehe mich nur irgendwie auf die offiziellen Interviews oder sowas, die Taylor gibt, weil ich nicht weiß, wie ich damit zurechtkommen würde, wenn ich da sehen würde, wie Leute sagen, der Song ist darüber, wie Joe Taylors Katzen gefoltert hat oder so. Also da ist aber auch in einer gewissen Weise ist auch natürlich jeder selber für verantwortlich. Also man muss nicht auf Twitter gehen, um zu gucken, was andere Fans darüber sagen. Aber bei so einigen Sachen ist es eben auch schwer, das zu nicht zu sehen. Vor allen Dingen, weil man ja vielleicht auch auf der Suche nach wirklich Informationen ist, die stimmen oder auch einfach nur gerne auch die Meinung von anderen hören will.
Ja, also ich weiß auch noch nicht, ob ich dann vielleicht auch so Twitter in der ersten Zeit meiden werde, weil einfach die Stimmung da dann auch immer so schlecht ist. Da geht es ja nur um dieses Hau-drauf-Prinzip und nicht darum, ihre Musik wirklich so wahrzunehmen und die zu fühlen, sondern einfach, wer macht jetzt so den rudesten Kommentar
Genau.
gegen Joe Owen, der die meisten Likes bekommt. Und da habe ich keine Lust drauf. Also dann höre ich mir lieber in Ruhe für mich das Album an und spreche dann hier im Podcast mit euch
Genau, das ist eine
drüber.
ganz gute Überleitung. Wir werden dann natürlich an dem Tag, an dem 21. unsere neue Folge über das Album aufnehmen, damit sie dann am 22. pünktlich bei euch dann hoffentlich online geht, damit ihr schon mal unseren ersten Einblick hört, wie wir dazu stehen, was wir von einigen Songs halten, wie wir das interpretieren und so weiter.
Wie wir
Genau.
mit unseren, genau, wir hatten ja auch schon mal über das Album und die einzelnen Songs gesprochen, was wir da so
Vermuten, genau.
erwarten könnten.
Was davon so wahr
Genau.
geworden ist und was
Und
nicht.
mal gucken.
Eine Sache gab es noch, und zwar hat Taylor einen Lyric gepostet in ihrer Instagram-Story als Promo und auch nochmals als Notiz daran, dass wir doch bitte das Album vorbestellen sollten. Hat sie so ein Video von einer Schreibmaschine gepostet und die hat einen Songtext geschrieben.
Sie hat geschrieben, Crowd goes wild at her fingertips, half moonshine, full eclipse. Und das hat Taylor natürlich wieder an dem perfekten Tag dafür rausgebracht. Das war nämlich der 8. April, an dem in der USA eine Solar Eclipse stattgefunden hat.
Genau, und dazu kommen wir auch wieder zu einer Theorie, die wir, glaube ich, in der letzten Folge besprochen haben, nämlich, dass es ja die Theorie gab, dass Reputation Eclipse heißen wird, weil der Rap-Teaser am 21. August 2017 rauskam, in dem es nämlich auch eine Eclipse gab.
Genau, und Taylor hat irgendwie, ich weiß nicht, einen Vertrag mit dem Universum oder so, aber am 19. April 1958 war auch eine Solar Eclipse. 19. April, klar, ist das neue Album, kommt da raus. Und jetzt würde man ja meinen, 1958, ja, hat jetzt ausnahmsweise mal nichts mit Taylor zu tun, aber tatsächlich kommt das ja in dem Song Timeless drin vor.
Spannend,
Also.
spannend. Was?
Genau. Ich habe auch noch gesehen, dass irgendwann auch mal eine Solar Eclipse am 13. Dezember war, aber der Tweet war dann weg und dann habe ich das auch irgendwie nicht mehr wiedergefunden. Dann dachte ich so,
Was
egal.
denkst du, von welchem Song könnte dieser Lyric sein? Hast du da irgendwie eine Vermutung?
Da wurde ja jetzt auch schon spekuliert. Manche meinen, dass es vielleicht von I Can Do It With a Broken
Okay,
Heart
spannend.
sein könnte. Weil mit diesem Crowd goes wild at her fingertips wird ja vermutet, dass dieses bei der Eras-Tour, wenn sie gerade in der Lover-Era ist, da zeigt sie ja so einmal mit dem Finger durch das Publikum und alle schreien. Aber ich habe mir auch noch gar nicht so viele Gedanken dazu jetzt gemacht, auf welchem, ja, Song das sein
Ich habe
könnte. Hast du da schon eine
gelesen,
Vermutung?
dass es eventuell über Clara Bow sein könnte. Also, weil sie halt
Das
in der
stimmt, das
dritten
habe ich auch
Person singt ja,
gelesen.
Crowd goes wild at her fingertips. Also Taylor singt ja praktisch über jemand anderes. Natürlich kann sie auch über sich selber singen, so ein bisschen wie auch in This Is What You Came For. Da wurden ja auch schon so gemacht.
Genau.
Aber spannend. Also ich bin mal gespannt, worüber das so sein wird. Und ja, so sind wir auch schon am Ende. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres kleinen Countdowns und was wir so erwarten. Wir sind natürlich super gespannt darauf, wie das Album so sein wird und freuen uns auch, gemeinsam mit euch so einen neuen Album-Release feiern zu können. Wir werden auch bei Instagram auf jeden Fall sehr, sehr viel Content posten, eventuell auch ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgehen und vielleicht mal das ein oder andere Fan-Edit posten, weil das ja auch unser persönliches Hobby ist, einfach so Taylor Swift-Edit zu machen. Und wir haben auf unserem Insta-Account für den Podcast gar nicht so viel davon gezeigt. Da könnt ihr euch vielleicht auch freuen.
Genau, und dann das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist das Album schon raus. Das ist so krass.
Genau.
Und genau, nochmal zur Info, alles, was wir jetzt gesagt haben, ist Stand, ja, 9. April. Also es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch noch viel passieren, was wir dann natürlich auch beim nächsten Mal mit aufgreifen werden.
Genau, und in dem Sinne sehen wir euch Poets dann nach dem Album-Release.
See you on the other side.
Genau. Tschüss.
Tschüss.